SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Dieses Jahr liegt in den letzten Zügen und viele werden froh sein, einen Haken daran machen zu können. Die Pandemie hat uns allen viel abverlangt. Besonders haben Kunst und Kultur in diesem Jahr gelitten. Kinos, Theater, Konzerthäuser. Sie alle mussten im März schließen und sind auch jetzt im zweiten Teil Lockdown wieder dicht. Selbst in den Sommermonaten, als Vorstellungen möglich waren, ging das nur unter strengen Hygienebestimmungen und vor allem vor einem ausgedünnten Publikum. Große Bühnenshows mit vielen Darstellern oder Musikern auf der Bühne waren das ganze Jahr nicht erlaubt. Auf dieses schwierige Jahr wollen wir heute Abend zurückblicken mit dem freien Schauspieler und Theaterpädagogen Stefan Roschi. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Wie geht es Ihnen derzeit?
Och, so gemischt würde ich sagen. Das trifft es ziemlich gut. Wirtschaftlich war das natürlich bis jetzt oder ist es noch ein Desaster. Und künstlerisch auch, weil nichts stattfindet oder kaum was möglich ist, gerade für uns eben Freischaffende und Selbstständige. Und andererseits ganz gut eigentlich, weil es doch irgendwie geht und ich glaube, wir in Deutschland und viele in der Kultur doch noch einigermaßen klarkommen, leider und Gott sei Dank.
Wenn man global schaut, geht es uns wahrscheinlich besser als vielen anderen. Aber was machen Sie als Schauspieler, wenn alle Theater geschlossen sind?
Ja, nicht viel. Also rein künstlerisch liegt man tatsächlich da ziemlich am Boden. Und die Krux ist ja, dass man als Schauspieler immer gefragt werden muss, in der Regel zumindest, dass man in einem Stück oder bei einem Dreh oder auch als Sprecher, ich arbeite auch als Sprecher, eben gefragt wird. Und man kann natürlich selber alleine viel auf die Bühne stellen, aber das ist eben im Moment auch nicht möglich. Das ist schon in normalen Zeiten schon schwierig.
Also sitzen Sie zu Hause auf dem Sofa und schauen Serien oder was tun Sie stattdessen?
Ich renoviere sehr viel im Moment. Ich hatte auch sonst ein sehr turbulentes Jahr. Wir hatten leider einen Wasserschaden im Sommer. Dann ist meine Schwiegermutter auch noch sehr krank geworden und dann noch ein paar andere private Geschichten. Und wenn ich nicht damit beschäftigt war, habe ich mich doch, was sehr erholsam ist, auf eine Weise im Haus beschäftigt, also mit Renovierungsarbeiten.
Über dieses Pandemiejahr und was es für Kulturschaffende wie Sie bedeutet, darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Kein Kino, keine Konzerte, keine Ausstellungen, kein Theater. Die Kultur ist im Corona-Lockdown. Keine Frage, die Infektionszahlen müssen gesenkt werden, um Menschenleben zu retten, um den Kollaps unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Einen hohen Preis zahlen aber die Kulturschaffenden. Einer von Ihnen ist heute Abend mein Gast. Stefan Roschi ist 1978 in Ludwigshafen geboren, hat Schauspiel in Hamburg studiert, war 4 Jahre lang festes Ensemblemitglied am Theater Baden-Baden und ist seit 2010 freier Schauspieler. Was hatten Sie in diesem Jahr, Herr Roschi, eigentlich vor? Was war geplant und konnte nicht stattfinden?
Oh ja, leider jede Menge. 2020 wäre tatsächlich mein zumindest wirtschaftlich bestes Jahr geworden. Da war sehr viel geplant gewesen. Zum einen, das Große wäre gewesen ein Freilichtstück, nämlich Wilhelm Tell bei den Volksschauspielen in Ötichheim. Das ist, jetzt erst erfahren habe, die größte Freilichtschauspielstätte Deutschlands, wenn ich das richtig weiß, mit 4000 Zuschauern.
Wow.
Genau. Und das ist eine gemischte Laienspielgruppe und es wird immer für die Hauptrolle oder manchmal zwei Hauptrollen ein Profi angefordert.
Was war noch geplant?
Dann hätte ich ein Live-Hörspiel gemacht in Karlsruhe. Das wäre die Zeitmaschine gewesen. Da hätte ich mich sehr drauf gefreut. Dann hätte ich einen Gastvertrag für ein Stück jetzt im Spätjahr am Theater Baden-Baden wieder gehabt, wo ich als Gast auch noch ab und zu sehen bin. Und ich hätte als Theaterpädagoge noch einige Workshops und Coachings gehabt.
Das ist eine Menge. Wie war das denn eigentlich, als so all die Pläne nach und nach weggebrochen sind?
Das war ganz furchtbar. Irgendwann war ich in so einem Zustand, wo ich so dachte, was denn jetzt los? Also ich erinnere mich im März, es gab ja diese eine Woche, erinnern wir vielleicht alle, und da war es bei mir, wo jeden Tag was Neues wegbrach, wo man sich schon vorstellen konnte, ah ja, jetzt kommt das, jetzt sagt der Arbeitgeber ab, jetzt sagt der Kontakt ab. Und das ging so eine Woche lang gefühlt und man war irgendwann so am Galgenhumor. Ich dachte, was denn jetzt, wie soll das weitergehen? Und dann war es ganz schwer, dann hat man wirklich gehadert. Und dann kam allerdings, mir ging das so, dann kam so eine Kreativphase, wo man sagte, jetzt müssen wir online viel machen, was ja immer noch teilweise stattfindet, zumindest was geht oder um sich selbst zu beschäftigen. Und dann irgendwann kam so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Entspannungsphase, die auch ganz wohltuend war. So eine Relaxphase, wo man so sagte, ja, diese Entschleunigung, wie sie viele erlebt haben, ist vielleicht gar nicht so schlecht ab und zu mal.
Aber Sie haben nach Alternativen gesucht, was stattfinden konnte, dann vor allen Dingen auch in den Sommermonaten.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das war schwierig, weil dann eben gerade, was Theater natürlich angeht, wurde viel geschlossen. Man konnte teilweise noch proben, eben was mit Abständen und Maske noch möglich war. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, was im Frühjahr und im Sommer dann für Regelungen herrschten. Und so wie es jetzt ist, wurden dann aber die Theater immer wieder geschlossen. Und dann ist natürlich doof, ne? Also Theater für Leute, die nicht da sind, also die Zuschauer sind ja wirklich unser Brot und Geld und eben auch unsere künstlerische Befriedigung, wenn man so will. Und das konnte eben nicht stattfinden. Das ist doof, ja.
Was haben Sie online ausprobiert?
Naja, ich erinnere mich, am Theater Baden-Baden gab es zum Beispiel so einen Aufruf, dass jeder Angestellte und auch ich als Gast und noch im Dunstkreis mich befindlichen Schauspieler sollte man Online-Beiträge machen. Also einfach, was mache ich zu Hause gerade? Das ist natürlich weniger künstlerisch, aber wie fühle ich mich, wie gehe ich mit dieser Situation um? Aber ich habe zum Beispiel mit meiner Frau zusammen, wir haben einen Theaterquiz gemacht, was ich noch ganz lustig fand, weil ich oftmals so irgendwelche Beiträge schwierig finde. Und wir haben uns aber ein paar nette, hoffentlich witzige Sachen da ausgedacht. Und da konnte man raten und konnte dann eine Theaterkarte gewinnen für das Leben danach sozusagen. Genau, sowas hat man dann gesucht. Und was die Coachings angeht zum Beispiel, ist sehr viel, wenn ich so Workshops gebe. Da bin ich allerdings ziemlich gescheitert, weil ich gemerkt habe, das ist nicht meins. Man arbeitet ja nicht umsonst mit Menschen direkt. Und dann kann man nur bedingt, oder ich konnte es nur bedingt, solche Online-Coaching-Seminare sozusagen machen.
Wie häufig haben Sie denn überhaupt in diesem Jahr auf der Bühne gestanden?
Dann doch noch unverhofft ein paar Mal, nämlich in diesem besagten Sommer, als Wilhelm Tell nicht stattfand, oder es ist verschoben offiziell immer noch, auf nächstes Jahr. Und dann eine andere Produktion, die wir schon mal gemacht haben, also eine andere Produktionsfirma auch, haben wir dann zu zweit. Das Stück Gretchen 89 folgende von Lutz Hübner, was übrigens ein ganz tolles Stück ist. Ein Fest für alle Schauspieler, weil es nämlich um das Theater geht und das Theater selbst aufs Korn nimmt. Und das haben wir Freilicht. Es sind zwei Personen, ein Mann und eine Frau, die eben alle Rollen spielen. Das haben wir dann in einer kleinen Bühne aufführen können.
Freilicht heißt also draußen.
Draußen,
weil unter anderen Bedingungen ging es ja kaum.
Nee, unter anderen Bedingungen ging kaum was. Ich erinnere mich nur im Frühjahr, ich weiß es vom Theater Baden-Baden, da ging es mit Hygienekonzepten, ging einiges sehr stark, die Zuschauerplätze natürlich eingeschränkt. Das ging aber nicht lange, es ging ein paar Wochen.
So, ja. Wie ist das, vor so einem dezimierten Publikum zu spielen?
Ach, ich finde furchtbar. Also man ist natürlich dankbar und froh, wenn das überhaupt geht, und man ist froh und ein bisschen stolz auch auf die Leute, die dann auch kommen und sagen, wir wollen gerne unser Theater oder dieses Theater unterstützen und wollen einfach nach wie vor Kultur uns angucken. Andererseits ist es natürlich komisch, wenn da solche Russen über den Sitzen liegen oder irgendwelche Abstandshalter und dann in einem Zuschauerraum von eigentlich 400 Leuten nur knapp 100 sitzen können. Dieser Rückhall, auch diese Resonanz zwischen Publikum und Bühne kann so gar nicht so wirklich stattfinden. Aber das ist so, wie so vieles in diesen Zeiten. Es ist einfach so eine Schmalspurlösung, die nicht wirklich befriedigend ist, aber andererseits toll ist, dass es das auch gibt. So.
Nun hat ja auch beim zweiten sogenannten Lockdown Light wieder die Kultur als erstes dran glauben müssen. Ja. Während die Schulen geöffnet bleiben, während die Geschäfte geöffnet bleiben, während Gottesdienste stattfinden dürfen. Haben Sie dafür noch Verständnis, dass Sie als erstes zurückstecken müssen?
Schwierige Frage. Jein. Das ist im Moment unter den Kollegen oder insgesamt auch sehr diskutiert. Der Gastrobranche geht es ja ähnlich. Einerseits überhaupt nicht, weil wir uns ähnlich wie zum Beispiel eben die Gastronomie und die Hotellerie sich sehr angestrengt haben. Es gibt eben ganz viele Hygienekonzepte und teilweise Geld investiert wurde, nicht wenig, um das möglich zu machen. Und jetzt werden wir geschlossen als erstes. Andererseits kann man das natürlich verstehen, dass die Zahlen jetzt so hoch sind, dass man unbedingt, kostet es, was es wolle, runterfahren muss und, wie ich gehört habe, 75% runterfahren muss. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass die meisten arbeiten gehen, dass das bestehen bleibt, dass die Schulen geöffnet bleiben, dann muss halt eben alles andere schließen. Ich glaube, die meisten Kollegen haben auch, so wie ich auch, Verständnis dafür, dass das Gesundheit vorgeht, immer und überall.
Aber die Frage, die man sich dann doch auch stellt, ist denn Kunst gar nicht systemrelevant?
Naja, auch das ist eine schwierige Frage. Einerseits überhaupt nicht, weil wir nicht für Überleben sorgen und für Gesundheit, andererseits sehr wohl, weil wir, das finde ich gar nicht zu klein, da haben Sie völlig recht, gar nicht zu klein geredet, für seelische Gesundheit sorgen, wenn man so will. Ganz viele Leute sprechen mich an, wann kann ich dich wieder auf der Bühne sehen oder wann überhaupt die Theater wieder aufmachen. Die Kinos, so viele, ist ja so viel mehr, auch Events, Konzerte, Musik, das alles ist ja quasi, liegt ja da nieder im Moment. Und das sorgt schon für Frustration auf beiden Seiten sozusagen, bei den Schaffenden und auch bei den Rezipienten so.
Was war denn Ihre liebste Rolle, die Sie je gespielt haben?
Ui, das ist eine Frage, die ich schon oft gehört habe, aber mir gar nicht so häufig stelle. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele, die mir da einfallen, aus unterschiedlichen Gründen. Ich erinnere zum Beispiel die Rolle als Zahnarzt im kleinen Horrorladen. Das war zum Beispiel mein Debüt an der Schule noch, in der Schulzeit. Das war so mein, ja, Coming Out als Schauspieler sozusagen. Also, dass man da so die erste große Rolle, wo ich so merkte, das ist, und wo mir auch Leute sagten, du solltest das vielleicht überlegen, beruflich zu machen. Dann erinnere ich zum Beispiel noch Dorian Gray, den ich im Theater Baden-Baden spielen durfte, weil es einfach so unfassbar mit dieser Figur so groß war. Arsene und Spitzenhäubchen erinnere ich mich, weil es da gibt es ja auch die Vorlage als Film oder die Verfilmung vielmehr. Ja, und noch viele, viele andere.
Sie sind in Ludwigshafen geboren und aufgewachsen und mit Anfang 20 nach Hamburg gegangen, um da Schauspiel zu studieren. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Sie haben an der Schule schon gespielt, den Zahnarzt in Little Shop of Horror. Aber welche Vorstellung hatten Sie von dem Beruf?
Gar keine, eigentlich gar keine. Irgendwann hat dann eben nach diesem Little Shop of Horrors, nach dem Zahnarzt, den ich da gespielt habe, dem Bösewicht im Stück, hat dann mein Theaterlehrer gesagt, Stefan, du solltest wirklich überlegen, das beruflich zu machen. Ich bereite dich gerne auf die Schauspielschulen vor. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann hat er ja ganz komisches Zeug mit mir gemacht. Und ich merkte schon, ich wusste zwar überhaupt nichts darüber, aber ich merkte schon, das geht irgendwie in eine komische Richtung. Der inszenierte mich so komisch, mit ganz vielen Requisiten und so. Wobei eigentlich jeder weiß, der ein bisschen sich damit auskennt, dass das darauf überhaupt nicht ankommt, sondern an den Schauspielschulen, da muss man erstmal so eine Ochsentour machen. Das heißt, wenn man nicht gleich genommen wird, was auch gar nicht so schlecht ist, dass man das erstmal ausprobiert, durch ganz Deutschland touren, Österreich und Schweiz auch. Und dann kriegt man immer wieder Absagen. Und manchmal kommt man eine Runde weiter. Das sind ja mehrere Runden und da geht es einfach um das Talent, in Anführungszeichen, die Begabung, die man sozusagen an dem jungen Menschen, jungen Mann in dem Fall irgendwie sehen kann, und dann wird man getestet körperlich und stimmlich und es wird überprüft, wie jemand sich in eine Rolle reinversetzen kann, und es kommt eben nicht darauf an, wie viel Messing-Gießkannen man dabei hat, wie ich damals.
Was haben denn die Eltern dazu gesagt, dass sie Schauspieler werden wollten, beziehungsweise der Lehrer gesagt hat, das ist der Beruf, den sie erlernen sollten?
Ja, mein Lehrer wunderte sich eben jener, dass es nicht klappte. Irgendwann habe ich mich dann von ihm sozusagen getrennt, habe gesagt, ich versuche das jetzt alleine. Und dann
Ohne Requisiten
und prompt hat es dann geklappt. Ich bin dann prompt in zweite und auch Endrunden, also in die dritten Runden dann gekommen. Ja, und meine Eltern, die fanden das gut, hatten aber nie wirklich viel damit zu tun. Die haben das so ein bisschen skeptisch beäugt, mich immer unterstützt, was ich ihnen hoch anrechne. Aber haben natürlich gesagt, so der Klassiker, ja, das ist ja ganz schön, aber du könntest ja auch irgendwie was Richtiges ja nebenbei noch machen. Das ist ja schön, das kannst du gerne probieren, aber mein Vater als Bankkaufmann und meine Mutter als Bibliothekarin, die waren jetzt nicht so ganz nah an der Quelle sozusagen.
Nach dem Studium hatten Sie dann zunächst viele Gastspielverträge quer durch die ganze Republik. Nach welchen Kriterien haben Sie die Engagements ausgewählt, beziehungsweise suchen Sie heute noch aus?
Das ist unterschiedlich. Auf jeden Fall, was ich, glaube ich, mit den meisten Kollegen gemein habe, dann sind es leider zwei Dinge, die jetzt auch in der Pandemie eine Rolle spielen, nämlich das Künstlerische einerseits und das Geld, so schlicht und ergreifend es ist, andererseits, oder die Umstände so, ne? Aber man sucht auch aus nach den Kollegen oder wer einen fragt. Mittlerweile weiß man auch so, ein bestimmter Regisseur mit einem bestimmten Stück in einem bestimmten Umfeld, das kann ganz großen Spaß bringen. Und trotzdem wird man immer wieder überrascht, wenn man am Anfang denkt, das ist, ja, das wird vielleicht nicht so toll. Das ist jetzt eher ein Geldauftrag in Anführungszeichen, das kann sich aber sehr schnell wandeln und es wird zu einer ganz tollen, ganz erfüllenden, künstlerisch tollen Produktion.
Sie waren von 2006 bis 2010 festes Ensemblemitglied am Theater Baden-Baden. Mhm. Worin besteht der Unterschied zwischen der Arbeit als freier Schauspieler und der Arbeit als festes Ensemblemitglied?
Oh, das ist eklatant unterschiedlich. Das ist was ganz anderes. Also als fester Schauspieler ist man Angestellter, jeder andere auch. Das heißt, man bekommt ein monatliches Gehalt und bekommt, klingt jetzt sehr, sehr schnöde, aber bekommt gesagt, was man zu spielen hat. und eben auch zu proben hat. Das heißt, man weiß, dieses Stück kommt, danach kommt vielleicht dieses, vielleicht kriegt man schon eine Vorschau und man spielt einfach das vom Weihnachtsmärchen über Musical, Klassiker, Boulevardkomödie, Zwei-Personen-Stück, Kindertheater, alles Mögliche rauf und runter und bekommt sein festes Gehalt. Und als Freier bekommt man eben kein festes Gehalt und muss wirklich gucken, wo man die Aufträge herbekommt und gleichzeitig, wie man sich weiterentwickeln kann. Und das ist, wie gesagt, auch in normalen Zeiten überhaupt nicht einfach. Allerdings hat man die Möglichkeit, als Freier natürlich auszusuchen. Ne? Also man kann natürlich jederzeit sagen, darauf habe ich keine Lust, dann mache ich das nicht. Und das hat man im festen Engagement überhaupt nicht.
2010 haben Sie dieses feste Engagement aufgegeben. Haben Sie diese Entscheidung in diesem Pandemiejahr eigentlich mal bereut?
Nein. Nie wirklich. Das habe ich auch vorher nie wirklich, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte gerne selber auswählen, ich möchte gerne eigene Wege gehen, ich möchte mich weiter ausprobieren. Das findet natürlich in diesem Pandemiejahr jetzt auch nicht wirklich statt dann dadurch. Aber bereut habe ich das nicht, nee.
Weil als festes Ensemblemitglied werden Sie ja besser abgesichert. Also ja. Welche Hilfen haben Sie in diesem Jahr bekommen finanziell?
Ich habe im Frühjahr die sogenannte Corona-Soforthilfe bekommen tatsächlich und jetzt im November die Novemberhilfe. Hatte aber dabei Glück, weil ich selbstständig war. Man muss ja unterscheiden, ich bin freischaffend und da kann man als Schauspieler selbstständig sein und kurzfristig beschäftigt, heißt es, kann man sein. Das heißt, normalerweise darf ich, und das ist die Krux, was auch die Gewerkschaft gerade fordert, man darf als Schauspieler eigentlich gar nicht selbstständig sein, weil man weisungsgebunden ist. Das heißt, man muss eigentlich angestellt sein. Das heißt, für viele Jobs, viele Aufträge, die ich mache, bin ich für einen Tag angestellt. So komisch das klingt. Oder für 6 Tage. Oder eben für 6 Wochen an einem Theater oder 3 Monate. Und es gibt aber immer noch Arbeitgeber, die das selbstständig machen. Das ist einerseits toll und hat mich in dem Fall gerettet. Normalerweise wäre ich gar nicht in den Genuss der Corona-Hilfen gekommen.
Ohne jetzt konkrete Summen zu nennen, aber wie groß ist der Bruchteil dessen, was Sie sonst verdient hätten?
Das habe ich noch gar nicht ausgerechnet, aber ich schätze, dass wir aufs Jahr gerechnet, und es wird ja nicht mehr geben, sind das ziemlich genau 5%.
Wow. Ja. Was muss denn geschehen, damit freie Künstlerinnen und Künstler wie Sie in dieser Krise ja offensichtlich sinnvoller unterstützt werden?
Ja, es muss viel geschehen. Die Gewerkschaften tun ja schon einiges, aber das stößt leider nicht so ganz auf fruchtbaren Boden oder leider nur sehr stockend. Der BFFS, der Bundesverband für Schauspiel, der hat sich da schon sehr stark gemacht. Es gibt ja noch verschiedene andere, aber das ist eben gerade der Punkt. Die Kreativbranche als solches liegt ja auch da nieder. Und da haben sich leider noch zu wenige aus meiner Sicht zusammengeschlossen und da fehlt so ein bisschen die große Stimme. Und dazu kommt leider auch, dass man selber als Kollege sich gar nicht so lautstark dazu äußert. Warum das so ist, weiß ich gar nicht so genau. Es liegt aber bestimmt auch daran, weil man leider auch Einzelkämpfer ist und das so ein bisschen gewohnt ist, das so ein bisschen die Krux daran. Jeder kämpft so für sich alleine. Man ist zwar immer im Team in der Produktion oder sehr oft und macht es deshalb auch, hat daran deshalb auch Spaß, aber jeder muss irgendwie für sich so gucken und ist wirtschaftlich selbstständig und aber eigentlich manchmal in einem Angestelltenmodus und muss sowieso schon zwischen Arbeitsagentur und Künstlersozialkasse, wenn man sie hat, oder Sozialversicherung, Krankenkasse und den Arbeitgebern immer einen ziemlichen Seiltanz, ein ziemliches Ballett veranstalten. Und da fehlt, glaube ich, noch viel, viel Struktur, weil wir nämlich eine sehr, sehr große Branche sind. Also die Zahlen sind ja, glaube ich, ähnlich wie, ich weiß es gar nicht genau, wie in der Autoindustrie, glaube ich, Nummer 2 liegen wir, glaube ich, von den wirklich tatsächlich Beschäftigten. Und ich glaube auch, wenn man die gesamte Kreativbranche zusammennimmt, auch vom Gesamtumsatz, der ist unfassbar groß.
Aber die Lobby ist nicht da.
Die Lobby ist nicht da und genau das ist der Punkt.
Stefan Roschi ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Freier Schauspieler und Sie sind, Herr Roschi, auch Theaterpädagoge.
Ja, allerdings.
Wie kam es dazu, dass Sie diesen Zweitberuf erlernt haben?
Ich war, als ich im Festengagement war am Theater, habe ich, was nicht ungewöhnlich ist, als Schauspieler mit dem Jugendclub gearbeitet. Das heißt, es gibt an vielen Theatern, an den allermeisten, gibt es einen Jugendclub eben. Das heißt, Jugendliche können dort in einer Art kleinem Ensemble ein Stück probieren, quasi im professionellen Umfeld. Und das macht der Theaterpädagoge, die Theaterpädagogin vom Haus und wird dann oft unterstützt von einem Schauspieler aus dem Ensemble.
Und da haben Sie Blut geleckt?
Da habe ich Blut geleckt, genau. Das hat riesen Spaß gemacht und dann hat sich's ergeben, dass ich immer wieder auch Workshops gegeben habe, so freie Workshops im Auftrag des Theaters oder auch nicht, für Jugendliche, dann auch für Erwachsene, für Lehrer, für alle möglichen Menschen und habe immer mehr Blut geleckt und mich dann entschlossen, eine Ausbildung sozusagen, um das ein bisschen zu unterfüttern sozusagen, zu machen zum Theaterpädagogen.
Wie wichtig ist das, junge Leute fürs Theater zu begeistern?
Immens wichtig, finde ich. Eigentlich in allen Zeiten. Ich wollte gerade sagen, gerade in diesen Zeiten, aber eigentlich immer. Ich habe das so gemerkt als Schüler, dass Theater, ich nenne jetzt Theater als ersten Zugang zu dieser darstellerischen Welt, sage ich jetzt mal. Also Kino ist auch ein riesen tolles Medium und Tanz und Musiktheater ebenso. Aber Theater ist einfach großartig. Ich sehe das so ein bisschen als Basis eben. Deshalb kann man es ja auch Mittel aus dem Theater eben verwenden für eben Coachings, für also in der theaterpädagogischen Arbeit. Und ich finde, das wird ganz oft nicht so erkannt. Und ich konnte ja oft im Deutschunterricht später dann als Theaterpädagoge ein bisschen dabei sein und merkte dann immer, dass leider Theater immer noch für viele Schüler so ein bisschen staubig rüberkommt. Das ist so ein bisschen schwere Kunst, das ist irgendwie Schiller und Goethe und es muss irgendwie immer wehtun und es versteht keiner, nur dann ist es irgendwie gut. Also das nervt dann irgendwie so ein bisschen. Da hat man natürlich keinen Bock im wahrsten Sinne auf Theater, das kann ich verstehen.
Sie haben über das Theaterspielen an der Schule Ihren Beruf gefunden, aber nun kann ja nicht jeder großer Schauspieler werden. Ich gehe davon aus, dass viele, die Sie unterrichten, das auch gar nicht wollen. Was lernt man denn fürs normale Leben durchs Schauspiel?
Da kann man vieles lernen. Was ich das Tolle finde an den Mitteln eben des Theaters ist, man kann natürlich erstmal sich so, was man so denkt, ausprobieren, auf der Bühne vor anderen Leuten sprechen. Das gehört sicherlich auch dazu. Auch wie man mit der Stimme umgeht, wie man richtig steht, in Anführungszeichen richtig steht, was der Körper so macht, was für Verlegenheitsgesten man macht, wie man richtig geht und wie das vor allen Dingen wirkt eben auf den Zusehenden, auf den Partner, auf den Kollegen, auf die Zuschauer, auf das Plenum. Das ist für Lehrer zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Oder auch für Firmen, also für Abteilungsleiter oder so. Und das Theater selber auch schafft diesen Raum, sich da auszuprobieren. Und das Tolle ist, wenn man Theater macht, ist man wiederum auch im Team und muss sich da ausprobieren. Das heißt, das ist quasi so eine, wie sagt man das, so eine Schule in der Schule. Also es ist so ein doppelter Mehrwert oder sogar ein dreifacher, weil man dadurch sogar noch ans Theater an sich als Kunstform rangeführt wird.
Wen unterrichten Sie denn heute?
Unterschiedliche Menschen, wie gesagt, Schüler, Lehrer, freie Kurse. Ich habe zum Beispiel auch mit Museen schon kooperiert, also zu einer bestimmten Ausstellung von Bildern oder von Kunstwerken, eben darstellender Kunst. Und dazu kann man dann eben auch einen Theaterworkshop machen. Und ich arbeite auch für zwei Firmen, die Schulungen, sogenannte Coachings oder Trainings machen für Führungskräfte.
Also Manager.
Manager, genau, in der Wirtschaft.
Mit wem macht es am meisten Spaß?
Das kann man so auch nicht sagen. Das ist sehr unterschiedlich. Es macht immer Spaß, wenn man natürlich merkt, also was, glaube ich, jeder Lehrer im weitesten Sinne merkt, wenn man das Gefühl hat, es bringt was, was ich da tue, bei dem anderen macht's Klick. Das heißt, der hat irgendwas begriffen oder man merkt idealerweise über einen Verlauf von mehreren Stunden oder sogar Tagen oder Wochen, je nachdem, wie oft man sich, wie lange trifft, dass die dann sagen, wow, das ist ja toll. Und man merkt auch, das ist wirklich, sie äußern sich ganz anders, viel freier, viel konkreter, können viel mehr sich auf das verlassen, was sie eigentlich tun wollen.
Also mit dem oder derjenigen, der oder die sich durch sie ins Theater verliebt, macht es am meisten Spaß.
Ja, aber eben auch, das ist der eine Punkt, genau, ganz richtig. Und der andere ist eben auch in meinem eigenen Beruf. In dem kann ich sie auch unterstützen, mit eben Mitteln des Theaters. Natürlich, wenn sie dann vor ihrem Kurs stehen, den sie selber halten oder ihre Abteilung als Manager, und da kann ich ihnen nicht helfen inhaltlich, das wissen sie am allerbesten selber. Aber ich kann ihnen helfen, zu spiegeln, wie sie denn dastehen vor den anderen, was sie sagen wollen mit ihren eigenen Befindlichkeiten, die sie haben und Nervositäten. Die kann man nicht abschalten, aber man kann ein bisschen lernen, die zu kompensieren und zu kanalisieren.
Dass es als Schauspieler in diesem Jahr für Sie sehr schwierig war, darüber haben wir ja schon geredet. Konnten Sie denn als Theaterpädagoge weiterarbeiten?
Nein, auch nicht. Das ging noch schlechter. Also wie gesagt, per Videokonferenz lässt sich einiges machen. Das haben auch Kollegen gemacht. Nur bei mir hat das nicht so geklappt. Das war aber zum einen Zufall und zum anderen, weil die Firmen das dann, weil sie eben auch alle Corona betroffen sind, solche Projekte dann lieber haben sein lassen. Ich fand das nicht so ergiebig. Gerade weil man als Menschen am besten in einem Raum zusammen ist und den Körper wirklich sieht und die Stimme hört und wirklich direkt dann dran gehen kann und sagen kann, versuch's doch mal so. Oder viele Sachen sind ja auch Gruppensachen, die einfach viel viel helfen in der Gruppe, die Kraft in der Stimme oder im Körper. Das ist dann so ein bisschen wie Schauspielschule, wird dann zusammen durchaus Blödsinn gemacht und irgendwelche kryptischen Übungen, die aber wahnsinnig Spaß machen.
Das ist ja auch eine körperliche Arbeit, genau. Also wirklich, die auch in Kontakt geht.
Absolut, es ist nämlich schon ein bisschen wie aus Sportunterricht und Konferenz. Also das ist so wirklich, man macht wirklich körperliche Übungen und muss den Atem prüfen und kommt wirklich manchmal auch außer Atem, um dann einfach zu sehen und sich ein bisschen zu lockern im wahrsten Sinne und sich aufzuwärmen. Sowas alles gehört da dazu.
Nun verzichten wir ja seit März im Großen und Ganzen auf Kultur. 10 Monate, die vor allem für die Kulturschaffenden hart waren, aber auch für diejenigen, die Kultur erleben wollen. Sie haben das vorhin ja auch schon erwähnt. Also Menschen, die gerne mal wieder ins Theater gehen wollen oder in eine Ausstellung oder in ein Konzert. Welche Folgen und vor allen Dingen auch langfristige Folgen wird diese Pandemie für unser Erleben von Kunst und Kultur haben?
Das frage ich mich auch schon eine ganze Weile. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass ganz viele Leute eben die Kunst und die Kultur sehr, sehr stark vermissen. Und mir selber geht das ja auch so. Auch wenn ich selber Schaffender bin, bin ich ja genauso Rezipient, bin ja genauso selber Theaterbesucher. Mein Beruf lebt auch davon, dass ich mir Kollegen ansehe, Konzerte auch ansehe, in Tanzaufführungen gehe, ins freies Theater gehe. Ich bin da sehr vielseitig interessiert und vielen Kollegen geht das auch so. Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass die Gesellschaft deshalb dann da niedergeht oder verblödet oder sowas, aber ich empfinde das schon als jetzt immer mehr, wenn die Pandemie jetzt in den 9 Monate, glaube ich, jetzt schon fast ist, dass das wirklich an den Nerven zehrt und zerrt und das Sinnliche einfach auf der Strecke bleibt. Das merke ich bei ganz vielen, das merke ich bei mir selber auch.
Aber vielleicht merken wir ja auch, dass wir doch das Land der Dichter und Denker und nicht der Autofahrer und Shopping-Mall-Besucher sind.
Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Till Brönner fällt mir dazu übrigens ein. Der hat ja ein ganz fantastisches Video ins Netz gestellt. Ich weiß nicht, ob das auf Facebook war. Ich habe das nur neulich gesehen im Netz. Kann man sehr leicht finden, kann ich nur empfehlen. Der das sehr gut zusammenfasst, nämlich, dass er für uns alle spricht und zum einen uns ein bisschen in die Pflicht nimmt, selber als Kulturschaffende, die lauter sein könnten und dass es eben keine Lobby gibt. Und zum anderen auch, dass wir ein bisschen von der Politik und auch von der Gesellschaft so ein bisschen, will nicht sagen vergessen wurden, aber dass so ein bisschen hinten anstand. Und dass doch wir das eben, wie Sie sagen, dass das Volk der Dichter und Denker sind. Und das kommt nicht von ungefähr. Wir haben so eine reiche Kulturlandschaft und die kann man nicht untergehen lassen.
Ein schwieriges Jahr geht dem Ende zu. Ein schweres, besonders für Kulturschaffende, wie meinen heutigen Gast. Stefan Roschi ist freier Schauspieler und Theaterpädagoge. Herr Roschi, jetzt haben wir so viel darüber geredet, was an diesem Jahr alles schlecht war. Wenn Sie zurückblicken, was waren die schönsten Augenblicke dieses 2020?
Die schönsten Augenblicke waren sicherlich diejenigen, die in denen man in so eine Entspannung kam. Also mir ging das so. Man ist ja immer wieder, das ist ja ein bisschen absurd, man ist ja immer wieder als Freischaffender, vielleicht auch sonst, aber als Freischaffender insbesondere auf der Suche nach Beschäftigung, künstlerisch natürlich, ne? Neue Aufträge, neue Engagements. Und dann kam eben irgendwann so die Phase, wo es eben gar keine gab, für niemanden, aber eben auch für die anderen nicht. Und dann war man natürlich frustriert und irgendwann kam so eine Phase, wo man so eine wirkliche Entspannung und Entschleunigung kam. Das fand ich sehr schön zu beobachten, dass das auch eben ohne Tempo mal geht. Natürlich nicht auf Dauer und das ist sicherlich auch die falsche Ursache dazu, aber das war schön zu erleben.
Was hat Sie dieses Jahr gelehrt?
Ja, dass nichts sicher ist. Das hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass uns sowas heimsucht. Dass es finanzielle Nöte gibt, ist in meinem Beruf ganz klar. Dass es künstlerisch auch Theaterschließungen passieren, leider Gottes, das hat man auch schon erfahren. Dass die Kultur immer, dass da immer eben wieder gespart wird, dass es viel Streitereien in den einzelnen Produktionen gibt, viel Eitelkeiten und sowas alles. Das stimmt alles, aber auch wieder nicht. Das ist sehr, sehr durchwachsen, wie in anderen Berufen auch. Aber dass so ein Virus einen so zurückversetzen kann oder so viel ausschalten kann, in Anführungszeichen. Das ist schon beklemmend, finde ich, weil es ja jeden trifft und auch Bereiche trifft, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte eben.
Nun beginnt eine Theatersaison normalerweise im September, Oktober. Viele Theater hatten auch schon Pläne für diese Spielzeit 2021 und wurden dann vom sogenannten Lockdown Light im November ausgebremst. Welche Engagements haben Sie noch für die kommenden Monate?
Gar keine. Keine, die sicher sind auf jeden Fall. Ich habe drei Produktionen, nämlich die ich schon auch genannt habe, die sind erstmal auf Abruf sozusagen ins nächste Jahr verlegt worden. Die sollen noch realisiert werden.
Also allerdings, der Wilhelm Tell zum Beispiel
als riesengroße Freilichtproduktion mit im Jubiläumsjahr, das es dieses Jahr gewesen ist, eigentlich nochmal größer als eh schon sonst, mit unfassbaren 500 Darstellern insgesamt. Da wird so alles auf die Bühne gestellt, was es so gibt, mit Pferdewägen, überhaupt Pferden, und der Almabtrieb wird da relativ original gemacht, mehrere Chöre und sowas, also ein Riesenspektakel. Und das machen die aber jedes Jahr, also so ein großes Stück, und das soll nächstes Jahr dann eben zu gewohnter Zeit und Stunde stattfinden. Allerdings sehe ich das jetzt noch nicht.
Ja, geht das überhaupt noch? Was planen?
Nee, und das ist auch das, was die Theater total verrückt macht. Das heißt, ich habe schon viele hören dürfen, viele potenzielle Arbeitgeber, die gesagt haben, Stefan, ich würde unbedingt gerne was mit dir machen, aber niemand weiß was. Ich kann es einfach nicht, also die Planungssicherheit, die viel beschriebene, ist eher tatsächlich so. Keiner kann irgendwie irgendwas sagen. Es muss irgendwie geplant werden, um es dann doch wieder umzuwerfen. Das macht einen ziemlich kirre. Ja.
Und wer mal einen Blick hinter die Kulissen eines Theaters geworfen hat, der weiß, wie langfristig da auch geplant wird.
Ja, absolut. Da werden ja Produktionen oftmals, nicht selten, über ein Jahr vorher geplant und müssen auch geplant werden, damit sie technisch das von Bühnenbild, von der Idee erstmal, der Stückfassung, das Bühnenbild, die Kostüme, bis dann ganz zum Schluss wir erst dazukommen, nämlich die Darsteller in der letzten sechswöchigen Phase meistens dann dazugeschaltet werden sozusagen, bis dann die Aufführung stattfindet.
Kennen Sie KollegInnen, die gar nicht mehr planen, die also in diesem Jahr aufgegeben haben?
Ja, kenne ich viele. Kenne ich viele, die sagen, es hat sowieso keinen Sinn mehr, ich schaue, dass ich irgendwie anders durchkomme. Machen ganz andere Jobs, versuchen sich irgendwie durchzuschlagen und versuchen positiv zu bleiben.
Positiv ist das Stichwort. In wenigen Tagen ist Silvester. Welchen Wunsch haben Sie fürs neue Jahr?
Ja, zum ersten Mal den, dass wir alle gesund, möglichst viele, möglichst alle gesund durch die Pandemie durchkommen, dass sei es an Impfstoff oder uns alle davor bewahrt und vor allen Dingen auch, dass wir eben auch wir in der Kreativbranche und in der Kultur aus dieser Krise lernen, dass man sich noch besser vernetzt, dass man noch mehr zusammenhält, dass man auch durchaus ganz konkret Gelder und einige Strukturen einfach ändert. Ne? Also diese Mischung eben von Selbstständigkeit und freiberufliche Tätigkeit, das ist ja so schon ein Graus. Da kann man, glaube ich, viel noch verbessern.
Also die Kulturschaffenden brauchen mehr Lobby.
Die brauchen mehr Lobby und brauchen auch eben andere Strukturen. Dass man, wie gesagt, einerseits ist man selbstständig, dann fällt man aber aus dem Raster der Kurzarbeit zum Beispiel. Wenn man aber angestellt ist, dann bekommt man Kurzarbeit, aber bekommt viele der Corona-Maßnahmen, also der Corona-Hilfen nicht. Das ist einfach so ein bisschen, und das sind teilweise auch dieselben Leute oder Kollegen, das ist irgendwie ganz absurd.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für das, was kommt, für das Dankeschön. Kommende Jahr vor allen Dingen. Der Schauspieler Stefan Roschi war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.